bei Radio DARC.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun kommt ein ganz besonderes Highlight, nämlich ein Interview mit OM Lothar, Hotel Kilo 3, Juliet Charlie Lima. Lothar lebt seit 2 Jahrzehnten in Kolumbien in der totalen Wildnis, auf einer einsamen Farm hunderte Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, ohne Strom und ohne Internet. Das Interview wurde daher über eine echte Amateurfunkverbindung über Kurzwelle geführt. Das hat es in dieser Form wohl noch nie auf einem Radiosender gegeben. OM Rainer, Delta Foxtrot 2, November Uniform aus der Nähe von München, hat das interessante Funkgespräch mit Kolumbien am 15. April um 18 Uhr UTC auf der Frequenz 21,311 MHz im 15 Meter Amateurfunkband geführt und für uns aufgezeichnet. Sind wir mal gespannt.
Hotel Kilo 3, Juliet Charlie Lima. Hotel Kilo 3, Juliet Charlie Lima. Hier ruft Delta Fox 2, November Uniform.
Ja, hallo Rainer, das freut mich. Es klappt wunderbar, geht ausgezeichnet. Heute haben wir wirklich Glück, dass die Bedingungen sehr gut sind. Hier ist Hotel Kilo 3, Juliet Charlie Lima.
Ja, Hotel Kilo 3, Juliet Charlie Lima. Hier Delta Fox 2, November Uniform. Schönen guten Nachmittag, Lothar. Es klappt hervorragend. Dein Signalrapport ist hier 5,9 plus 10 dB. Ich habe hier einen Flex Radio 5000 an einer 11-Element-logarithmisch-periodischen Antenne und eine Endstufe mit einem knappen Kilowatt. Lothar, wir haben uns heute Nachmittag hier auf der Frequenz verabredet, um ein Interview für die Hörer von Radio DAC aufzuzeichnen. Du lebst ja jetzt schon seit einigen Jahren in Kolumbien und ich würde dich bitten, dich mal für unsere Hörer vorzustellen und uns zu erklären, was dich dazu bewogen hat, nach Kolumbien auszuwandern. Mike, zurück.
Ja, hier ist, wie gesagt, Hotel Kilo 3, Juliet Charlie Lima. Name Lothar ist schon gefallen. Mein Standort ist Restrepo. Das liegt am Fuße der östlichen Kordillere, etwa 80, 90 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Bogotá. Mein Locator ist Foxtrot Juliet 34, Foxtrot Golf. Das kurz dazu, später vielleicht dann noch mehr, was den Funk angeht. Ja, mein deutsches Rufzeichen ist Delta Kilo 8 Lima Romeo Foxtrot, mein Heimat-QTH Isen im Landkreis Erding. Bin Mitglied beim OV Charlie 25, dem dreimaligen Clubmeister. Das muss ich dann doch noch erwähnen. Naja, du hast gefragt, wie ich auf die Idee gekommen bin. Freilich, da fragen mich natürlich viele. Ich glaube, der Drang in die Ferne geht auf Erfahrungen und Eindrücke während meiner Zeit als Schüler des Domgymnasiums Freising zurück, als ich im erzbischöflichen Knabenseminar untergebracht war. Dort habe ich mehrfach Berichte von Missionaren aus aller Welt kennengelernt, die im Seminar Vorträge über ihre Arbeit in allerlei Ländern gehalten haben. Diese Berichte haben mich sehr fasziniert und so habe ich damals in Missionszeitschriften viel über andere Länder erfahren. Ich bin mir sicher, dass mein Wunsch, auch einmal in einem anderen Land tätig zu sein, auf diese Zeit zurückgeht. Mir hat zwar mein Beruf viel Freude bereitet, aber ich konnte mir letztlich einfach nicht vorstellen, das ganze Leben vorwiegend am Schreibtisch zu verbringen. Ich wollte ein Leben in der Natur genießen, zusammen mit meiner Familie und einmal etwas ganz anderes anpacken. So reifte nach und nach der Gedanke, eventuell einmal nach Kanada auszuwandern. Zurück in Deutschland fand ich in einer Zeitung ein Inserat, das mich nicht mehr ruhen ließ. Es handelte sich um eine riesige Rinderfarm im Orinoco-Gebiet von Kolumbien. Dieses Projekt wollte ich mir unbedingt noch ansehen. Ja, und es kam eigentlich, wie es kommen musste. Es war einfach faszinierend. Die Farm, über 5000 Hektar groß, lag direkt an dem schiffbaren Nebenfluss des Orinoco namens Rio Meta. Und das völlig Unerwartete, die Farm hatte auch noch eine eigene Flugpiste, sodass ich mit einem Mitarbeiter der Verkäufer bis direkt vor die Haustüre fliegen konnte. Da konnte ich dann einfach nicht mehr zurück und reiste wenige Monate später mit meiner Frau dorthin und schließlich erwarben wir diese Farm. Freilich war das alles nicht so einfach. Schließlich kam ich nicht aus der Landwirtschaft, kannte auch die dortigen Verhältnisse nicht und so hatten wir doch enorme Probleme zu bewältigen. Eines der großen Probleme war das Fehlen der Kommunikationsmöglichkeit. Das nächste Telefon befand sich nämlich 100 Kilometer von unserer Farm entfernt. Ja, ich hoffe, es hat geklappt. Ich bin durchgekommen. Rainer, Mikrofon wieder zu dir, DF2NU. Es rief Hotel Kilo 3, Juliet Charlie Lima.
Roger, hier ist DF2NU. Durchgang einwandfrei angekommen, Lothar, kein Problem. Mich und die Zuhörer von Radio DARC würden jetzt vielleicht mal ein paar Fakten über Kolumbien interessieren. Wie muss man sich in diesem Land die Natur vorstellen, wie das Klima? Mike zurück.
Ja, also Kolumbien besitzt ja alle Klimazonen, nicht so wie Deutschland. Es gibt dort also von Meereshöhe bis zum höchsten Berg, der 5780 Meter hoch ist. Ein Großteil des Landes ist gebirgig. Der Osten, die Llanos Orientales, sind eine riesige Ebene, die so groß ist wie die Bundesrepublik. Es ist die heiße Tiefebene, die sich bis zum Orinoco erstreckt und in Venezuela ihre Fortsetzung findet. Und im Gegensatz zu Brasilien, wo riesige Waldflächen abgeholzt wurden und teilweise immer noch werden, um dort Viehzucht zu betreiben oder Soja und andere Pflanzen anzubauen, bestehen die Llanos vorwiegend aus natürlichen Savannen mit Naturgras. Wälder gibt es dort nur an den zahllosen Bächen und Flüssen entlang. Unsere Farm lag in 100 Meter Meereshöhe. Die Temperaturen lagen morgens meist um die 23 Grad. Die niedrigste Temperatur, die ich dort jemals gemessen habe, war bei 19, sowieso Grad plus natürlich. Nachmittags, je nach Jahreszeit, zwischen 28 und 34 Grad, aber gelegentlich konnte das Thermometer auch bis 38 Grad steigen, wobei es dort nur zwei Jahreszeiten gibt, nämlich die Trockenzeit und die Regenzeit. Ja, und ansonsten mit der Natur an Wildtieren gibt es in den Llanos, ja, es gibt sehr viel, insbesondere in großer Zahl die Wasserschweine, Capybara genannt, das größte Nagetier auf der Erde, gelegentlich Tapire, auch Pumas gibt es, Ameisenbären, aber auch Rehe, Füchse, Hasen, Leguane und vieles andere. Besonders toll war natürlich der fischreiche Fluss und die vielen Bäche, die es dort gibt, mit zahlreichen Fischen. Ja, DF2NU von HK3OCL.
Roger, alles angekommen. Ja, Lothar, sehr interessant, was du da so alles berichtest. Wenn ich dich recht verstehe, war ja deine Farm im Orinoco-Gebiet offenbar sehr abgelegen. Wie muss man sich jetzt da so den Alltag vorstellen? So mitten in der Pampa, ohne Strom, ohne ausreichende Kommunikation, mit entsprechend schlechten und umständlichen Verkehrsverbindungen. HK3JCL, hier hört DF2NU.
Ja, Rainer, es war so, ich meine, die Zeit in den Llanos war natürlich für uns mit vielen neuen Erfahrungen und Erlebnissen verbunden. Und am besten zeigt sich das vielleicht an einem Schreiben von meinem Bruder, der geschrieben hat, bei uns gibt es nichts Neues, doch eure Briefe lesen sich wie Abenteuerromane. Und es war täglich wirklich ein Abenteuer. Es würde die Sendung natürlich sprengen, hier etwas weiter auszuholen, aber vielleicht allein schon mal erzählen kurz, wie es mit der Reise dorthin war. Allein diese Reisen zur Farm waren ja schon abenteuerlich. Mit dem Jeep brauchte man von Via Vicencio bis zur Farm etwa 15 Stunden ohne Pausen. Meistens sind wir aber mit dem Bus bis zum Ort Puerto Caetán gefahren, etwa 220 Kilometer von Via Vicencio entfernt. Von dort ging es dann am nächsten Tag mit einem Schnellboot für ca. 20 Passagiere weiter bis zum Ort La Primavera, das war der Sitz unserer Gemeinde. Von dort dann weiter mit einem Jeep oder am nächsten Tag mit dem Schnellboot bis vor die Haustüre. Das waren dann also 3 Tage von der Stadt bis zur Farm. Später sind wir dann allerdings öfter mit einer DC-3 nach La Primavera geflogen. Gelegentlich konnten wir auch mit einem Fischflieger ebenfalls eine DC-3 fliegen. Denn im Dorf gab es ein Kühlhaus und wenn man dort wieder etwa 2,5 Tonnen gefrorenen Fisch beisammen hatte, dann wurde der Flieger angefordert. Das waren aber meine mit Abstand kältesten Flüge. Zwischen 2,5 Tonnen gefrorenem Fisch zu sitzen, war nicht gerade angenehm bei einem 1,5-stündigen Flug. DF2NU, HK3OCL.
Ja, das ist ja geradezu abenteuerlich, was du da berichtest. Lothar, wie sieht das aus, wenn man da mitten in der Einödnis lebt, weit weg von anderen Menschen, von Städten, von Infrastruktur? Ist es da nicht auch bei Zeiten ziemlich gefährlich? HK3JCL, DF2NU.
Ja, eigentlich nicht, kann ich sagen. Wir haben natürlich da schon viel Glück gehabt und vielleicht gehe ich dann ja nur noch drauf ein. Auch wir hatten nämlich auch Besuch von der Guerilla über viele Jahre hinweg. Aber ganz generell möchte ich mal sagen zu Kolumbien, dass es natürlich sehr verschieden ist, das Leben auch in den einzelnen Gebieten, in den einzelnen Departamentos. In den Städten lebt man eigentlich so wie hier. Von dritter Welt, wie wir solche Länder nennen, ist dort eigentlich kaum etwas zu spüren. Es sind moderne Städte mit allem, was es bei uns auch so gibt, Auch in den anderen Gegenden Kolumbiens, zum Beispiel in dem großen Kaffeeanbaugebiet, lebt man kaum anders als in Mitteleuropa. Aber in den Llanos, ja, lebt man sehr einsam und auch sehr einfach. Und natürlich hatten wir da manches Mal Bedenken, denn wir waren direkt am Fluss. Das Haus lag etwa 70 Meter vom Flussufer entfernt. Und es wäre natürlich ein leichtes gewesen, sich mit einem Kanu hier runtertreiben zu lassen und bei uns an Land zu gehen. Man hat auch hin und wieder mal gehört, dass die eine oder andere Farm mal überfallen worden ist. Und man erzählt es nicht so gerne hier, weil man sich das nicht so vorstellen kann. Aber wir haben wirklich mit dem Colt unterm Kopfkissen geschlafen, sicherheitshalber. Das war also schon eine Geschichte, das hat man uns auch empfohlen. Und ich muss auch dazu sagen, wir waren also zu viert drüben, meine Frau, mein Sohn und meine Tochter. Und wir hatten damals auch noch unsere beiden Schäferhunde mit dabei, die natürlich auch gut gemeldet hätten. Also das war auch sehr bekannt. Also unsere Schäferhunde waren sehr scharf und das hat sich sehr schnell herumgesprochen. Und da waren wir eigentlich dann schon mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Denn die Leute dort, die hatten vor Schafenhunden schon Bedenken. Naja, und ganz generell, so die Llanos sind halt das typische Rinderland, so wie früher Texas. Auch findet man dort sehr viel Erdöl, wovon man in unseren Medien nie etwas erfährt. So fahren täglich aus den Llanos, das muss man sich mal vorstellen, etwa 1500 Tanklastzüge, und zwar 60 Tonnen voll Rohöl, den langen Pass über die östliche Kordillere in die Hauptstadt Bogota und meistens weiter bis zur Karibikküste. Naja, und hin und wieder, allerdings sehr selten, ist bei uns mal die Marine auch vorbeigefahren. Die haben auch manches Mal bei uns übernachtet, da fühlte man sich dann auch einigermaßen sicher. Und später letztlich auch, wenn die Guerilla da war. Ich meine, die haben uns dann halt gekannt und wir haben sie gekannt. Das ging dann schon einigermaßen. Was ich noch so erzählen wollte, du hast mich ja vorher noch gefragt, wie man draußen so lebt. Ich wusste anfangs nicht, dass die Besitzer der Farmen in der Regel in der Stadt leben, schon wegen der Schulausbildung der Kinder. Auf den Farmen leben Familien, die sich um die Tiere kümmern. Nur wenn die große Vieharbeit anliegt, meistens zweimal im Jahr, kommen die Besitzer, um die Kälber zu brennen und Vieh für den Verkauf auszusondern. Naja, ich muss vielleicht auch noch dazu erwähnen, wie das Ganze so kam, da es mir gelungen war, sicherheitshalber sozusagen ein Jahr unbezahlten Urlaub zu bekommen, ohne Verlust des Arbeitsplatzes hier in Delta Lima, kam doch relativ bald der Gedanke auf, sozusagen nicht ganz auszuwandern, sondern in Deutschland den Beruf weiter auszuüben und dennoch die Farm zu bewirtschaften. Wir haben dort schnell gemerkt, dass einem Freunde fehlen, die man fragen konnte, denn gerade am Anfang gab es ja viel zu entscheiden. Und da wäre der Rat von Freunden sehr hilfreich gewesen. Die eigene Familie reicht dann irgendwann nicht mehr aus. Und mit den einheimischen Arbeitern konnte man sich nicht mehr über viel mehr unterhalten als über das Wetter und die Rinder und die Pferde. Da ich an meinem Arbeitsplatz in Deutschland nicht so viel Urlaub hatte, übernahm mehrere Jahre lang meine Frau die Organisation der Farm. Das war aber auch das große Problem. Denn wir hatten oft wochenlang keinerlei Kontakt. So wusste ich nicht, ist sie überhaupt dort angekommen, was fand sie vor und so weiter. DF2NU, HK3OCL.
Hier ist DF2NU. Lothar, sehr interessant, was du für mich und für die Zuhörer von Radio DARC hier ausgeführt hast. Bevor wir jetzt zum Themenkomplex Kommunikation und Amateurfunk in Kolumbien kommen, möchten wir ein Lied für unsere Hörerinnen und Hörer spielen. Du hast uns per E-Mail einen typischen Song aus der östlichen Region Kolumbiens übermittelt und das spielen wir jetzt hier mal ein. Exklusiv auf Radio DHC ein Song, der heißt Villa Vicencio aus Kolumbien.
Esta ciudad linda y bella, todos tus hijos te cantarán con amor. Si te preguntan, hermano, di con orgullo que esta es su mejor región. Defiéndala con bravura y con su mano empuñe su tricolor. Villavicencio, portal del llano, no hay otra ciudad mejor. Eres todo un paraíso, tierra donde vive Dios, donde la luna llanera se acaricia con el sol. Villavicencio, portal del llano, no hay otra ciudad mejor. Eres todo un paraíso, tierra donde vive Dios, donde la luna llanera se acaricia con el sol. De los paisajes, tiene tu suelo un cuadro de bendición, una riqueza intocada para el futuro, reserva nuestra nación. El que llega allí se queda, lleva embrujado y lleno de admiración, al contemplar sus mujeres como un rosal, nos llenan de inspiración. Villavicencio, portal del llano, no hay otra ciudad mejor. Eres todo un paraíso, tierra donde vive Dios, donde la luna llanera se acaricia con el sol. Villavicencio, portal del llano, no hay otra ciudad mejor. Eres todo un paraíso, tierra donde vive Dios, donde la luna llanera se acaricia con el sol.
Hier ist Radio DARC. Wir führen gerade ein Funkinterview im 15-Meter-Band mit der Station Hotel Kilo 3 Juliet Charlie Lima, LOTA in Kolumbien. LOTA, unsere Hörerinnen und Hörer würde interessieren, wie es eigentlich mit der Kommunikation geklappt hat. Wenn du ja in einem ganz einsamen Gebiet bist, viele hundert Kilometer entfernt von anderer Zivilisation, wie kann man da kommunizieren? Welche Möglichkeiten gibt es da? Mike zurück.
Ja, gerade am Anfang war es natürlich wirklich schwierig, denn es gab absolut keinen Kontakt. Wir konnten halt nur Briefe mit den Schiffen mitgeben, in der Hoffnung, dass die dann oben in der Stadt auch eingeworfen werden. Aber das schien doch einigermaßen geklappt zu haben. Aber uns ging natürlich der Kontakt über Telefon oder Funk und so weiter ab. Doch zu unserem Glück gab es dann nach wenigen Jahren vom Comité de Ganaderos, so heißt der Rinderzüchterverband, eine Möglichkeit, auf 2 Meter eine Relaisstation in den Anden zu erreichen, von der aus man dann ins öffentliche Telefonnetz gelangte. Diese Station befand sich in etwa mindestens 350 Kilometern Entfernung auf einer Höhe von über 4000 Meter, sodass wir sie mit unserem GM300 von Motorola und einer 5-Element-Yagi mit lediglich 40 Watt Leistung erreichen konnten. Eines Tages bekam ich aber dann die Nachricht, dass dieser 24-Stunden-Service, den es damals gab, eingestellt würde, da sich nur noch etwa 70 Farmen in dem ganzen Osten des Landes daran beteiligten. Durch einen deutschen Farmbesitzer aber, in ca. 60 Kilometer Entfernung von uns, habe ich dann erfahren, dass es auch über Kurzwelle zu bestimmten Zeiten eine Möglichkeit gibt, auch ins öffentliche Telefonnetz zu kommen, was wir dann natürlich genutzt haben, aber das war mir dann schließlich doch zu wenig. Und so gab es für mich nur eines. Ich musste mich hinsetzen und mein Sohn hat mich speziell darauf geeicht und musste mich auf die Amateurfunklizenz vorbereiten. Damals wurde für die Klasse 1 noch CW verlangt. Da ich mich in den Wochen vor der Prüfung wieder auf der Farm befand, hatte ich mir vorher unter anderem die Fünfergruppen auf ein Diktiergerät aufgenommen und diese bei unseren täglichen Kontrollritten in der Savanne angehört, natürlich zur Belustigung der Vaqueros, der Cowboys. Doch, das hat mir wirklich geholfen und wenige Tage nach der Rückkehr nach Delta Lima habe ich dann auch die Prüfung in München bestanden. Mit der deutschen Lizenz übrigens habe ich dann ohne Probleme beim Ministerio de Comunicaciones in Bogotá die kolumbianische Lizenz erhalten, die allerdings nur jeweils 10 Jahre gilt. Naja, und mit der Beratungshilfe durch Josef, durch DOC Alpha Whisky aus meinem Heimatort Isen im Landkreis Erding, habe ich mir dann auf der Farm eine Rhombusantenne mit einer Seitenlänge von 4x63 Metern aufgebaut. Die Hauptdiagonale war damit 108 Meter. Als Funkgerät diente zunächst ein kleines Aesogerät. Ach, das Modell fällt mir gerade nicht ein. Später dann einen CS50, den ich noch heute in Hotel Kilo benutze, wie auch jetzt im Moment. Als Masten habe ich anfangs 4 Bambusstangen mit einer Länge von ca. 13 Metern verwendet, die wir aber jedes Jahr austauschen mussten, weshalb ich dann später Wasserleitungsrohre verwendet habe, und zwar je 3x6 Meter lange. Strom aus der Steckdose gab es dort freilich nicht, das hast du schon erwähnt. So habe ich mit einem Solarpanel und einer Autobatterie meinen Funkbetrieb aufgenommen. Besonders hilfreich dabei war mir in dieser Einsamkeit das damals neue digitale System des Paktor, mit dessen Hilfe ich nun Mails versenden und empfangen konnte, und zwar nicht nur an Funkamateure, sondern an jedermann. So konnte ich auch, unter anderem stark verkleinerte zwar, aber immerhin, aktuelle Fotos nach Hause senden. Ich war damals übrigens der einzige Funkamateur in der Provinz Vichada. DF2NU, HK3OCL.
Ja, Lothar, alles klar. Das heißt also, Amateurfunk hat dich irgendwo letztendlich aus der Kommunikationszwickmühle befreit. Du hattest zielgerichtet den Amateurfunk eingesetzt, um Alternativen zur unzulänglichen öffentlichen Kommunikation in dieser unzugänglichen Region zu haben. Lothar, uns würde jetzt interessieren, wie sieht es generell mit dem Amateurfunk in Kolumbien aus? Wie sind da die Aktivitäten? Was kann man da so hören? Mike zurück.
Naja, also man muss schon sagen, leider haben viele Funkamateure in Kolumbien dieses Hobby aufgegeben. So gab es früher in der 500.000 Einwohnerstadt Villavicencio etwa 40 Funkamateure. Heute betreiben dieses Hobby nur noch ein paar. Doch mein Funkfreund Carmelo, Hotel Kilo 3 Charlie Papa Echo, der übrigens vor einem Jahr in Villavicencio einen Echolink-Repeater errichtet hat, den ich auch gerne nutze, und ich, also dieser Carmelo und ich, wir versuchen seit einiger Zeit, ehemalige Funkamateure wieder zu aktivieren und einen Club zu gründen. Also im Moment sind wir wirklich nur einige wenige 5 oder 6 Funkamateure in der ganzen Gegend. Der kolumbianische Club, so wie der DRC hier in Deutschland, heißt Liga Colombiana de Radio Aficionados. Wenn man in CQDL auf der Seite Funkwetter nachschaut und die Bedingungen zwischen Delta Lima und Lima in Südamerika mit denen zur Ostküste der USA oder Brasilien vergleicht, so sieht man, dass leider die Bedingungen nach Hotel Kilo doch relativ schlecht sind, jedenfalls immer schlechter als zu der Ostküste. Habe auch oft bemerkt, wenn zum Beispiel mein Funkfreund Sie, der Oscar Echo 6 Kilo November Golf aus Graz, von den Ostküstenstationen einen Rapport von S9 bekommt, dann kann ich ihm in HK meist nur S6 geben. Also die Bedingungen sind einfach um einiges schwieriger. Das ist schade. Aber noch eins zum Funk in HK. Dort regt sich übrigens niemand über die Antennen auf, und wenn sie noch so groß sind, Mikrofon zurück zu dir.
Ja, hier ist DF2NU. Lothar, wie sieht es eigentlich aus in Kolumbien auf den VHF- und UHF-Bändern? Du hattest ja gerade berichtet, dass es dort auch Echolink-Umsetzer gibt und in den größeren Städten offenbar auch Repeater. Mike, zurück.
Ja, was eigentlich typisch ist für lateinamerikanische Länder, man merkt es auch in Spanien öfters, dass sich da viele Repeater zusammenschalten oder werden zusammengeschaltet von einzelnen Funkamateuren. Und jetzt neuerdings seit einem guten Jahr haben wir, wie gesagt, in Villavicencio auch einen Repeater. Und da merke ich halt schon, dass sehr viel Betrieb ist. Aber es ist halt letztlich dann auch schon relativ uninteressant, wenn sich dann Leute unterhalten, oben an der Küste 1200 Kilometer oder weiter entfernt, wenn da gerade jemand mobil unterwegs ist und spricht mit einer ortsnahen Station. Und es läuft dann auch über den Repeater in Villavicencio. Es ist dann zwar viel Betrieb, aber es ist dann oftmals nicht so interessant oder man hat dann selber wieder keine Möglichkeit reinzukommen. Das ist ein gewisses Problem. In Bogota selber gibt es eine ganze Reihe, allerdings nicht regelmäßig aktiver Relais, aber also mehrere sind dann immer bereit. Bogota ist natürlich riesig groß, ne? Also wenn ich das kurz erwähnen darf. Wenn man Bogota von Nord nach Süden durchquert, dann sind das 75 Kilometer. Das ist eine Entfernung wie von München nach Landshut. Ne? So weit fährt man da durch Bogota. Und da gibt es natürlich in verschiedenen Stadtteilen doch eine ganze Reihe von entsprechenden Ecolink-Stationen. Ansonsten hört man auf 2 Meter eigentlich sehr wenig. In Bogota schon, weil es natürlich auch andere Repeater gibt, die nicht mit Ecolink verbunden sind. Aber wenn ich jetzt an Villa Vicencio denke, außer über den Repeater hört man dann keine Station über 2 Meter. Und was die Kurzwelle anbelangt, da ist halt für mich oft das Problem, dass insbesondere auf 40 Meter das Band sehr voll ist, wenn es eigentlich gut gehen müsste nach Europa. Aber da ist dann alles voll mit nordamerikanischen und südamerikanischen Stationen, sodass man europäische Stationen nur dann hört, wenn sie wirklich sehr stark sind. Also hin und wieder mal eine italienische Station sozusagen. DF2NU, HK3OCL.
Alles klar. Vieles von dem, was jetzt hier erzählt wurde, ist ja Vergangenheit, Lothar. Du hattest dich ja vor einigen Jahren dazu entschlossen, diese Farm im Orinoco-Gebiet zu verkaufen und dich stattdessen in der Nähe einer größeren Stadt anzusiedeln. Was waren die Beweggründe für diese Entscheidung? Lothar, Mike zurück.
Ja, also nach 25 Jahren, ich meine, wir waren ja lange Zeit da draußen, haben wir die Farm dann doch verkauft, aber schweren Herzens muss ich sagen, weil es war einfach ein tolles Erlebnis, da draußen zu leben. Aber es lag also eigentlich weder an der Gefahr und der Einsamkeit mit zunehmendem Alter, so kann ich vielleicht am besten ausdrücken, denkt man natürlich auch mal dran, dass man mal einen Arzt brauchen kann oder ein Krankenhaus. Beides war 100 Kilometer entfernt und in der Regenzeit auf der Straße oft kaum zu erreichen, weil sie dann nur unter großen Schwierigkeiten zu befahren war. Oder mit dem Boot, wobei man dann auf jemanden angewiesen war, vom Ufer einige Kilometer bis zum Hospital gefahren zu werden. Also das war dann letztlich eigentlich schon mein Hauptgrund. Aber wir konnten uns trotzdem letztlich nicht von dem Land trennen. Wir hatten sehr viele Freunde drüben, es hat uns sehr gut gefallen. Und nun haben wir in Restrepo am Fuße der östlichen Cordillere einen Zweitwohnsitz gewählt, sozusagen wieder in der Zivilisation mit Telefon und Internet und Strom aus der Steckdose. Dort wohnt im Übrigen auch ein früherer Klassenkamerad vom Freisinger Domgymnasium. Leider ist er kein Funkamateur, aber er hat uns eigentlich dazu bewogen, in denselben Ort zu ziehen. Wir sind etwas außerhalb, vielleicht einen Kilometer vom Ort entfernt, etwas höher oben. Und es gefällt uns sehr gut, auch insbesondere wegen des dortigen Klimas. Ja, aber auch in Restrepo habe ich jetzt eine Rhombusantenne, über die ich jetzt im Moment sende. Gleiche Ausmaße wie damals im Orinoco-Gebiet. Und verwende noch immer meinen alten TS-50, nun aber eben mit Strom aus der Steckdose und einer Endstufe, denn ich habe damals auf der Finca mit einem Solarpanel natürlich immer Strom sparen müssen und ihr könnt euch dann vorstellen, wenn ich zum Beispiel nachts Packtor gemacht habe, dann stand neben meinem Laptop eine Kerze, um den Strom zu sparen, um dann über Packtor meine Mails abzusetzen. Naja, so sah es eigentlich aus. Und ja, ich will auch noch sagen, was mich eigentlich immer ärgert, sind so manche Fernsehberichte über dieses schöne Land, die offensichtlich Kolumbien nur mit Kokain und Guerilla oder Kriminalität in Verbindung bringen. Es wird in den Medien halt immer nur das Absonderliche gebracht, nie das normale Leben, das weder mit dem einen noch mit dem anderen etwas zu tun hat. Auf der QAG versuche ich daher immer, die Meinungen mancher Funker etwas zurechtzurücken, auch was Dritte Welt bedeutet. Da bin ich ganz anderer Meinung, seit ich nun die Erfahrung von 30 Jahren in Kolumbien habe. Dort ist man in manchen Bereichen, meine ich, sogar weiter als in unserer ach so zivilisierten und technisierten Welt. Vor allem empfinde ich dort viel mehr Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft, viel weniger Anspruchsdenken und viel mehr Zufriedenheit. Ich beobachte dort eigentlich seit Jahren einen ständigen Aufwärtstrend. Ja, und hier habe ich eher das Gefühl, dass es etwas abwärts geht. Das dazu. Mikrofon wieder zu dir zurück, Rainer. DF2NU, Hotel Kilo 3, Juliet Charlie Lima.
Ja, Lothar, offenbar tut deine Station und vor allem deine Endstufe einen hervorragenden Job. Du bist hier ausgezeichnet aufzunehmen. Bevor wir dieses Interview über Radio DAC beenden, würden wir von dir gern noch erfahren, wo du üblicherweise zu erreichen bist, wenn du dich in Kolumbien aufhältst. Welche Frequenzen, welche Bänder benutzt du üblicherweise? Mike, zurück.
Ja, du hast recht, ich lebe nicht die ganze Zeit dort oder wir. Also ich bin manches Mal allein da, manches Mal mit meiner Tochter oder auch natürlich mit meiner Frau. Es ist letztlich von der Jahreszeit abhängig, das kennt ja jeder Funkamateur. Zurzeit bin ich vorwiegend am frühen Nachmittag mitteleuropäischer Zeit auf 15 Meter QRV oder abends auf 20. Wenn das 10 Meter Band offen ist, dann bin ich auch auf 10 Meter QRV. 40 Meter geht erst so ab Mitternacht mitteleuropäischer Zeit, aber wie ich schon sagte, da habe ich große Probleme, denn das ganze 40-Meter-Band von unten bis oben ist eigentlich mehr oder weniger voll von nord- und südamerikanischen Stationen und da kommen eben Stationen aus Mitteleuropa doch recht schlecht durch. Ich bin auch häufig über meine Echolink-Station in Isen, über DM0 Zulu Hotel Sierra-Link, QRV, die QRG ist übrigens 145,237,5 MHz, teilweise vom Laptop aus oder eben auch über den Repeater HK3 Charlie Papa Echo-Romeo mit der Handfunke oder auch mobil aus dem Auto. Mikrofon wieder zurück zu dir.
Ja, Lothar, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Wir sind jetzt hier am Ende des Interviews angelangt und hoffen, dass es vielen Hörerinnen und Hörern von Radio DARC gelingt, mit dir einmal persönlich Kontakt aufzunehmen im 20 Meter, 15 Meter oder 10 Meter Band oder eventuell auch über Echolink. Vielen Dank, Lothar, und schöne Grüße aus Deutschland nach Kolumbien. Wir hören uns sicherlich wieder. Ich wünsche dir 73 hier von Delta Foxtrot 2 November Uniform.
Ja, Rainer, wunderbar. Ich bedanke mich natürlich für das Interview, hat mich jetzt sehr gefreut und ich werde mich dann wieder in den Swimmingpool begeben. Wir haben im Moment gerade 33 Grad, der Pool hat 29 Grad, tut mir aber wirklich sehr gut. Also, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße hier aus Kolumbien, auch an die ganzen Zuhörer. Hat mich sehr gefreut und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ich öfter mal wieder Stationen aus der Heimat hören könnte. Allerdings muss ich sagen, so gut wie heute geht's nicht immer. Aber naja, das kennen wir ja. Also, rundherum alles Gute, 73 aus Restrepo. Hier war Hotel Kilo 3 Juliet Charlie Lima am Fuße der östlichen Kordillere in Kolumbien. Auf Wiederhören.